Podcast 2. Passage 2, am Mikrofon Bernard Senn. 1944 verlässt der Schweizer Matrose Emil Seelhofer seine Heimat und tritt in die französische Fremdenlegion ein. Mit ihr zieht er in den Indochinakrieg. Dort wird er, wie er nach Hause schreibt, zum Verbrecher gemacht. Er desertiert und schließt sich der vietnamesischen Befreiungsbewegung an, die den französischen Kolonialisten Widerstand leistet. Nach mehreren Jahren in der Fremde will Emil Seelhofer schließlich zurück in die Schweiz. Doch der Rückweg ist ihm versperrt. Seine Spur verliert sich im nordvietnamesischen Dschungel. Der junge Historiker An Lac Truong Dinh skizziert in der Sendung von Sabine Bitter das intensive, aber kurze Leben des Schweizer Fremdenlegionärs und Deserteurs Emil Seelhofer. Eine Sendung, die unlängst mit dem Primedia ausgezeichnet wurde und die wir aus diesem Grund noch einmal ausstrahlen.
Il avait de grands yeux très clairs, parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris.
Schön ist er, schlank und blond. Große und helle Augen hat er, der Fremdenlegionär, den Edith Piaf 1937 im Lied Mon Légionnaire besingt.
Je ne sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire.
Die Fremdenlegionäre hatten nicht nur weibliche Verehrerinnen, auch Männer bewunderten sie. Im Dezember 1944, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, entschließt sich auch der junge Zürcher Emil Seelhofer, in die französische Legion zu gehen. Das Ausland zieht ihn an, das Reisen ist ihm vertraut. Schließlich ist er einer der ersten Männer, die sich in der Schweiz zu Matrosen haben ausbilden lassen. Seither ist er auf freien Schiffen zwischen der Schweiz und den Niederlanden unterwegs. Jetzt aber möchte er weiter weg. Er schreibt einen Abschiedsbrief.
Liebe Mutter, ich habe bei der Reederei gekündigt und ich habe mich entschlossen, ins Ausland zu gehen. Wenn du diesen Brief liest, so bin ich bereits im Ausland. Alle Vorbereitungen sind getroffen und keine Macht der Welt kann mich noch aufhalten. Du musst der Reederei noch künden und kriegst dann die Kaution und für die Uniform noch Geld. Ich weiß, dass ich dir mit diesem Schritt unendlich weh tue, aber ich kann und will nicht mehr zurück. Mutter, verzeihe mir, ich bin tausendfach in deiner Schuld. Ich werde dir schreiben und Geld schicken, so oft ich kann. Ich werde mir eine Existenz aufbauen oder nie mehr zurückkehren. Mutter, verzeihe mir, in meinem Herzen ist Nacht. Aber die Zukunft steht vor mir hell und leuchtend. Das ist die Welt, in die ich nun hineinsegeln werde, die Welt, die ich mir immer gewünscht.
Emil Seelhofer überquert illegal die Grenze zu Frankreich, reist Richtung Süden bis nach Marseille, um sich dort bei der Anlaufstelle der französischen Fremdenlegion zu bewerben. Er ist gerade mal 18 Jahre alt. Sein Leben wird intensiv, aber kurz sein. Der Historiker An Lac Truong Dinh von der Universität Basel ist den Spuren des jungen Manns gefolgt.
Seelhofer beschreibt sich selbst in seinen Briefen als Abenteurer und man kann sagen, dass schon bereits seine Berufswahl darauf hindeutet. Er ist sehr früh Matrose geworden, wollte eigentlich in die weite Welt hinaus. Der Eintritt in die Fremdenlegion würde ich aber nicht als lang gehegten Bubentraum bezeichnen, sondern war mir daran geschuldet, dass er trotz seiner Ausbildung in Basel bei der Schweizer Reederei in der Rheinschifffahrt in einem Binnenland jetzt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges nicht die beste Perspektive hatte und sich dann zu Kriegszeiten, weil er in die weite Welt hinaus wollte, absetzte. Ich glaube aber, dass er nicht zu diesen Abenteuern gehört, die von diesem legendären Bild der Legion geprägt waren und quasi auf diese Propagandawerbung reinfielen.
Emil Seelhofer begründet seinen Entscheid in einem Abschiedsbrief an seine Mutter und an seine Schwester Clairly.
Mutter, verzeihe mir und glaube an das Gute in mir, so wie ich an mein Glück glaube. Was du auch immer über mich hören werdest, lache über sie, denn ich schwöre dir, Ich habe noch nie etwas getan, was ich nicht vor dir verantworten könnte. In meinem Herzen bin ich rein. Ich bin ein Abenteurer, aber ich weiß, wie weit ich gehen darf. Mein Leben hat mich reif gemacht, reifer als du denkst. Viele Grüße an dich, liebes Clairly. Helfe meiner Mutter und verdamme mich nicht. Lebe wohl, liebe Mutter, und verzeihe mir. Lebe wohl, mein Schwesterlein, vielleicht werde ich euch bald wieder sehen. Lebt wohl. Dein dankbarer Sohn, Emil.
Diese abenteuerlos verbunden mit Ehrgeiz und etwas tun zu wollen, sich einzusetzen, ich glaube, das zieht sich bei ihm durch sein doch sehr kurzes Leben.
Der junge Mann hat deshalb bei der Schweizerischen Reederei in Basel seine Stelle gekündigt.
Der Rheinschifffahrt ging es nicht sehr gut, eben zu Kriegszeit und in der Schweiz waren die Aussichten nicht sehr gut. Die Rheinschifffahrt hatte weniger Aufträge. Sie haben dann viele ihrer Angestellten nach Waldenburg in ein Landlager geschickt. Es war ihm offensichtlich, der jetzt 18 Jahre alt war, langweilig. Er wollte eigentlich gerne Militärdienst leisten. Dies klappte aus administrativen Gründen nicht gleich.
Emil Seelhofer bemüht sich, in die Rekrutenschule aufgenommen zu werden. Er ist von kleiner Statur, aber sportlich ein drahtiger Typ. Doch sein Antrag wird nicht behandelt. Das Dienstbüchlein liegt zur Zeit des Gesuchs nicht beim Basler Kreiskommando, sondern noch bei der Reederei. Und ohnehin wäre eine Einberufung erst im Februar 1945 möglich geworden. Emil Seelhofer aber will nicht warten. Zum Wunsch, die Heimat möglichst schnell zu verlassen, trägt möglicherweise auch ein Vorfall aus seiner Zeit in der Rheinschifffahrt bei.
Auf dem Weg nach Antwerpen kam er oft nach Deutschland und hat da Briefe eines schweizerischen Flüchtlings nach Deutschland transportieren wollen, wurde dann aber gefasst, weil Briefverkehr oder Briefausfuhr war verboten. Daraufhin wurde er in Deutschland verhaftet.
Der Matrose Seelhofer kommt in Mühlhausen ins Gefängnis. Die elsässische Stadt ist seit dem Westfeldzug der deutschen Wehrmacht zu Beginn des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten besetzt.
In diese Zeit in Deutschland fiel auch die Anfrage der Gestapo, ob er nicht für Deutschland gewisse Sachen fotografieren konnte, wie beispielsweise die Botschaften der ausländischen Gesandten in der Schweiz und Aufnahmen von Militärstützpunkten in der Schweiz machen konnte. Und hat sich dann aber verweigert.
Einem Schweizer Konsul gelingt es schließlich, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Doch Emil Seelhofer, der schon als Kind am liebsten Atlanten studiert hat, um in der Fantasie in die Ferne zu schweifen, gefällt es nicht, als arbeitsloser Matrose im hintersten Teil des Baselbiets im ländlichen Waldenburg untätig herumzusitzen, wie er in einem Brief an seine Mutter schreibt.
Ich bin seit 14 Tagen in Marseille und warte auf die Weiterreise nach Bel Abbes, das ist in Algerien. Ich werde diesen Winter in Afrika verbringen und im Sommer voraussichtlich nach Indochina kommen. Ich bin jetzt bei der neu gebildeten Fremdenlegion, die aber mit den Gräuelmärchen vergangener Tage nichts mehr gemein hat. Im Gegenteil, es ist die beste Truppe Frankreichs. Wir haben amerikanische Uniformen und sind nur durch eine weiße Mütze von den Yankees zu unterscheiden.
If you turn me down once more, I'll join the French Foreign Legion. Bet you they would welcome me with open arms. First you love me, yes, then you love me, no, I don't know where I stand. Do we march together down the aisle, or do I march that desert sand? If you think I won't find romance in the French Foreign Legion, think about that uniform with all its charm.
Emil Seelhofer wartet Ende 1944 in Marseille auf die Überfahrt nach Algerien. Von dort soll die Reise mit einem Schiff nach Südostasien, nach Indochina gehen.
Weihnachten naht, ich werde in Afrika sein. Kein Schnee und vielleicht kein Christbaum wird mich an Weihnachten zu Hause erinnern. Und doch werden meine Gedanken und mein Herz bei euch sein. Seid bitte nicht traurig, dass ich nicht bei euch bin. Das ist der Wunsch, der dieses Jahr auf meinem Gabentisch liegen soll. Ich werde auch nicht traurig sein, sondern mich freuen, denn es wird eben Weihnachten sein. Und Weihnachten ist für mich ein Inbegriff von Glücklichsein. Es ist ja nicht das letzte Mal Weihnacht. Es wird immer wieder Weihnachten kommen. Und einmal werde ich wieder in eurem Kreise feiern. Und alles wird sein, wie es war. Glückliche Weihnacht.
Die französischen Elitetruppen, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nach Indochina ziehen, haben den Auftrag, Vietnam zurückzuerobern, das sowohl von Japan als auch von der kommunistischen vietnamesischen Befreiungsbewegung beansprucht wird. Diese Elitetruppen bestehen mehrheitlich aus Soldaten, die aus Nordafrika oder Europa stammen. Die Fremdenlegion ist für Frankreich seit 1831 ein wichtiges Instrument, um seine Kolonialpolitik durchzusetzen. Im Indochina-Krieg, der 1945 beginnt, stehen 75.000 Legionäre im Einsatz, darunter 35.000 Deutsche. An Lac Trong Dinh.
Frankreich war nach dem Zweiten Weltkrieg merklich geschwächt. Trotzdem wollten sie ihre Kolonien wiederhaben. Und die französische Bevölkerung hatte auch immer weniger Verständnis für diese Einsätze.
Wenig Verständnis für einen Krieg, der zum verlustreichsten der Fremdenlegion werden sollte. Emil Seelhofer ist dabei einer von 1300 jungen Schweizern, die sich in Indochina in den Dienst Frankreichs stellen. Über deren Herkunft sagt An Lac Trong Dinh:
Die Schweizer Behörden haben in den 50er Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, das Militärdepartement, weil sie herausfinden wollten, aus welchem Milieu diese Jugendlichen stammten. Daraus ging hervor, dass die meisten aus einer städtischen Umgebung kamen, also mehrheitlich aus Zürich und Basel und auch mehrheitlich aus der Deutschschweiz. Viele von ihnen kamen aus eher zerrütteten Familienverhältnissen, waren Halbwaisen, wuchsen in einem Heim auf. Und viele von ihnen hatten, oder man sagte, dass 50% von ihnen etwas auf dem Kerbholz hatten, also mit der Justiz in Konflikt geraten waren. 35% von ihnen flüchteten aus familiären, beruflichen, finanziellen oder sentimentalen Gründen. Und man schätzt, dass etwa 15% aus Abenteuerlust flüchteten. Es waren also hauptsächlich Männer ohne Ausbildung und ohne Arbeit. Nur ganz selten waren es Bauern oder Studenten.
Viele dieser jungen Männer flüchten vor einer Situation, die ihnen in der Heimat ausweglos scheint.
Die französische Fremdenlegion betrieb schon Propaganda. Es gab Prospekte, die die jungen Männer anwarben. Man warb mit der Exotik dieser Länder, dieser Kolonialgebiete. Man versuchte den Männern vorzuspielen, dass sie ihre Gegenwart ein bisschen vergessen konnten und die Freiheit hatten und Abenteuer erleben konnten.
Seit 1831, seit die französische Fremdenlegion existiert, dürfen insgesamt rund 60.000 Schweizer Mitglied gewesen sein. Die Fremdenlegion nimmt denn auch fast jeden auf. Sie stellt keine Fragen, wer will, bleibt anonym.
Man musste lediglich zwischen 18 und 40 Jahre alt sein, mindestens 1,55 Meter groß und von robuster Gesundheit.
Die Anwärter müssen über gute Augen und über ein gutes Gehör verfügen. Aus dem Elternhaus verstoßene Jugendliche, zur Rechenschaft gezogene Kindsväter oder ehemalige Straftäter entkommen mit dem Eintritt in die Legion ihren Verpflichtungen und Belastungen und dürfen sich fortan zu einer Elitegruppe zählen. Auch Emil Seelhofer denkt an den sozialen Aufstieg.
Ich dachte wohl an die Schweizer Garde der Könige Frankreichs oder an die Schweizer als Wächter des Vatikans. Man hat uns Schweizer in der Schule ja so erzogen.
Emil Seelhofer ist ein typischer Anwärter für die Fremdenlegion. Er wächst in schwierigen Familienverhältnissen auf. Mit 7 Jahren hat er den Vater verloren, der an einer Lungenentzündung gestorben ist. Seine Mutter muss die Familie allein durchbringen. Als unabhängige Revisorin zieht sie im Auftrag des Schweizerischen Wirtevereins von Gaststätte zu Gaststätte und ist viel unterwegs. Der Zweite Weltkrieg verstärkt die prekäre Existenz der Familie. Ihr Sohn sehe in der Schweiz keine Zukunft mehr, hält seine Mutter Clara Seelhofer in einem Brief an die Behörden fest.
Als seine Lehrzeit vorbei war und jede Aussicht auf Weiterbildung durch den Krieg vernichtet wurde, war der Bub todunglücklich. Seine Firma versetzte ihn dann in den Landdienst ins Lager Neubrunn bei Waldenburg. Ein Zirkularschreiben, in dem Letztere mitteilte, dass diese Regelung vorläufig 2 Monate gültig sei, versetzte dem Bub den Schlag, indem es ihn befürchten ließ, er werde arbeitslos. Ein Gesuch um Aufnahme in die Rekrutenschule wurde abgeschlagen oder besser gar nicht behandelt, weil der Bub das Dienstbuch noch nicht hatte. Er wollte Offizier werden und freute sich für die Rekrutenschule, aber alle unsere Bemühungen waren ohne Erfolg. Die ungewisse Zukunft, die Aussichtslosigkeit, beruflich arbeiten zu können, die gescheiterten Hoffnungen, sein Ziel erreichen zu können, das waren die Gründe der jungen Menschen, mit Gewalt in die Welt hinauszukommen, um das, was man ihnen versagte, doch noch zu erreichen. Mein Bub sagte mir wörtlich: »Siehst du, Mutter, nicht einmal im Militärdienst will man uns haben. Die Schweiz hat Propaganda gemacht für einen Beruf, den ich heute über alles liebe, aber sie hat nicht gehalten, was sie uns versprochen hat. Und wenn wir weiterkommen wollen, kommt nur das Portemonnaie des Vaters in Betracht oder gute Beziehungen.«
Die Fremdenlegion verspricht ein festes Engagement am anderen Ende der Welt.
Man wurde in der Regel für 5 Jahre verpflichtet. Nach diesen 5 Jahren hatte man auch Anspruch auf eine sehr kleine Rente, die vom französischen Staat ausbezahlt wurde. Und eben viele freuten sich dann mit dem Legionseintritt auf ein exotisches Abenteuer, exotische Destinationen, Kampfhandlungen in Asien und Afrika.
Emil Seelhofer, der das Abenteuer sucht, freut sich auf die beste Truppe Frankreichs, weiß aber nicht, was auf ihn zukommt. Dies erstaunt nicht.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Schweiz bis spät in die 60er, 70er Jahre ein stets sehr gutes Bild hatte von der Reisläuferei, von den fremden Diensten. Man brüstete sich ein wenig damit, dass die Schweizer als gute Jäger besonders geeignet waren, Dienst zu leisten. Sie waren drahtige Hirten, furchtlos. Und dieses Geschichtsbild hat sich in den Schulbüchern niedergeschlagen. Und ich denke, dass Emil Seelhofer von diesen Büchern beeinflusst wurde und für ihn diese Schweizer Garde, diese Schweizer Regimente noch so etwas wie Treue und Soldatenbünde, dass dies einen hohen Stellenwert hatte.
Am 10. Januar 1945 besteigt Emil Seelhofer in der algerischen Hafenstadt Oran ein Schiff, das ihn in den nächsten 4 Wochen ins französische Kolonialgebiet in Südostasien nach Indochina bringt. Die französische Kolonialmacht kämpft sich mit ihren fremden Legionären mit Panzern und schwerem Geschütz durch den vietnamesischen Dschungel. Die Soldaten greifen am Boden an und aus der Luft.
Zuerst kamen sie in Nha Trang in Zentralvietnam, also im südlichen Vietnam an. Sein Bataillon musste diese Stadt Nha Trang, die von den Franzosen wiederbesetzt worden war, bewachen und sich weiter ins Land vorkämpfen in Richtung Norden. Ich habe einige weitere Fremdenlegionärsberichte gelesen und da liest man vor allem, dass es sehr brutal zu und her ging und dass man sich quasi den Weg vorkämpfen wollte und durch diese Dörfer zog und die Feinde eliminierte.
Die vietnamesische Befreiungsarmee leistet Widerstand. Vietnam wird 9 Jahre lang zum Schlachtfeld des Kalten Krieges. Die europäische Öffentlichkeit hat über die Kampfhandlungen lange keine zuverlässigen Informationen aus erster Hand bekommen.
Vielfach, und das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Legionsthematik, die meisten, die etwas dazu schreiben, sind ehemalige Soldaten oder französische Offiziere, die auch versuchen, sich dann selbst ein Denkmal zu setzen und die Schlachten glorreich wiedergeben. Und die wissenschaftliche Forschung hat auch Schwierigkeiten, diese Forschung zu betreiben. Also das Legionsarchiv in Aubagne im Südfrankreich ist nicht zugänglich für normalen Forscher, also für die Legionsangehörigen schon und für ausgesuchte französische Militärhistoriker auch. Und das ist ein großes Problem.
Viele Fremdenlegionäre haben sich erst nach ihrer Rückkehr, etwa in Memoiren, über ihre Zeit in der Legion geäußert.
Es wurde vielfach abgeschrieben, also Soldaten, die kleine Bücher oder sogar Tagebücher veröffentlichten, haben auch damals schon Plagiate geschrieben. Es ist teilweise nicht sehr einfach, dies Jahre später dann zu beurteilen. Ich denke aber, dass es zu diesen Gräueltaten bestimmt gekommen ist, also weil auch gerade beide Seiten dies bezeugen.
Doch das Bild des fremden Legionärs, der in der Fremde unterwegs ist, der einsam ist, Heimweh hat und ausschließlich darauf bedacht ist, nicht in die Hände des Feindes zu geraten, kann sich hartnäckig halten, etwa im Lied »Mein Legionär« von Freddie Quinn aus dem Jahr 1958.
Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär, und viele sehen die Heimat niemals mehr. Fremd ist die Erde, fremd der Himmel, fremd sind die Reden, fremd die Lieder, fremd sind die Herzen, und keine schlägt für ihn. Immer nur träumt er von den Wäldern, träumt von den Wiesen, von den Feldern, träumt von den Sternen, die in der Heimat glühen. Der Weg nach Haus ist schwer.
Emil Seelhofers Briefe sind vor diesem Hintergrund einzigartige Dokumente. Sie stammen unmittelbar aus jener Zeit, in der einer der blutigsten und für Frankreich verlustreichsten Kolonialkriege, der Indochina-Krieg zwischen 1945 und 1954, in Gang war. Es sind Dokumente, in denen sich ein Fremdenlegionär kritisch und zornig zu seinem Kampfauftrag äußert. So schreibt er 1947 an seine Mutter, Clara Seelhofer:
Während 2,5 Jahren hat mich diese Legion dann missbraucht. Kannst du meinen Hass gegen diese Horden mitfühlen, wenn ich dir sage, dass man deinen Sohn zum Verbrecher, zum Mörder an Unschuldigen, an Frauen und Kindern machen wollte und zum Teil mindestens indirekt auch gemacht hat? Denn glaube mir, man kann nicht lange in dieser verfluchten Fremdenlegion bleiben, ohne zu versumpfen. Auch ich wäre versumpft, wenn ich nicht einen Ausweg gefunden hätte, der mich wieder zum Menschen machte. Ich kann es dir nie genug wiederholen. Ich bin stolz darauf, diesen Weg gegangen zu sein, und ich kann es auf diese Art wagen, dir wieder unter die Augen zu treten. Aber nur, weil ich mich geweigert habe, in einer Mörderbande zu verbleiben und Frauen, Kinder und Mütter zu ermorden. Denn diese Arbeit ist der Fremdenlegion in Vietnam zugedacht. Und diese Arbeit führt sie aus.
Teres 2, Sie hören die Passage 2. Ein Porträt jenes jungen Mannes, der schon als Kind nichts lieber als Atlanten studiert, der sich im Binnenland Schweiz als einer der ersten zum Matrosen ausbilden lässt und dem die Heimat eng erscheint. Er sucht das Abenteuer in der Fremdenlegion, wo er aber, wie er seiner Mutter später schreibt, zum Verbrecher wird. In der Hoffnung, wieder Mensch zu werden, läuft er schließlich zur vietnamesischen kommunistischen Befreiungsbewegung um Ho Chi Minh über. Er ist nicht der Einzige. Der Historiker An Lac Trong Dinh von der Universität Basel:
Die Deserteurszahlen kommen aus den französischen Quellen. Selbst vietnamesische Historiker geben diese Zahlen wieder. Diese Zahl variiert auch sehr stark. Insbesondere deshalb, weil nicht ganz klar war, ob die Deserteure tatsächlich übergelaufen waren, ob sie umgekommen waren oder ob einfach von vietnamesischen Truppen gefangen genommen worden waren. Also diese Zahl liegt zwischen 865 und über 2000. Er ist bestimmt kein Einzelfall, aber jetzt als Schweizer und als einer, der dann doch ein bisschen zumindest in den vietnamesischen Führungszirkel vordrang, doch einzigartig.
Emil Seelhofer nimmt eine neue Identität an. Für An Lac Trong Dinh beginnt ein weiteres Kapitel der Spurensuche.
In Vietnam selbst hatte ich Kontakt mit vietnamesischen Soldaten und fragte sie ganz konkret, ob sie mit schweizerischen Überläufern zu tun hatten, weil ich wusste, dass ca. 1300 Schweizer Fremdenlegionäre in Vietnam Dienst taten. Und da ich auch wusste, dass es Überläufer gab, ging ich einfach davon aus, dass es auch Schweizer darunter gab, die zum Vietmin überliefen. Und dies wurde oftmals verneint. Und als ich dann aber über einen anderen Forscher einen Namen ausfindig machen konnte von einem Schweizer, konnte ich ganz konkret mit dessen Namen, also Emil Seelhofer, der dann auch einen vietnamesischen Namen erhielt, nämlich Viet Bac, konnte ich nach der konkreten Person fragen. Und da habe ich dann einige Soldaten kennengelernt, Vorgesetzte dieses Emil Seelhofers, die ihn kannten. Als ich dann zurück in die Schweiz kam, konnte ich die auch eher zufällig, die Schwester ausfindig machen von Emil Seelhofer. Und die hat mir dann nach kurzem Zögern den Nachlass vermacht, den ich dann auswerten konnte. Und das waren hauptsächlich Briefe, die Emil Seelhofer seiner Mutter schrieb, während seiner Legionszeit, aber dann später auch in Vietnam, auf der Seite der Vietnamesen.
Um Informationen von vietnamesischen Zeitzeugen und ehemaligen Widerstandskämpfern zu erhalten, musste der Historiker viel Geduld aufbringen und einen großen Aufwand betreiben.
In Vietnam war das zu Beginn ziemlich schwierig. Ich musste über familiäre Kontakte und Personen, die mich einführten, konnte ich vorstellig werden bei diesen älteren Herren zumeist. Das waren zum Teil eher einfache Soldaten, später aber dann auch Soldaten, die zum engeren Führungszirkel gehörten und später auch eine diplomatische Karriere machten. Diese sprachen alle sehr gut Französisch und ich konnte mich dann als Halbvietnamese da auch gut mit ihnen unterhalten. Nur musste ich diese Gespräche immer wieder führen. Man musste zuerst ein gewisses Vertrauen aufbauen. Man musste mit ihnen Tee trinken und manchmal auch Reisschnaps, bis dann diese persönliche Ebene da vorhanden war. Wichtig ist auch, dass man dann immer wieder nachhakt und sich auch immer wieder das Gleiche anhören muss, bis man dann manchmal diese schon gefestigten Geschichtsbilder auch ein bisschen aufbrechen kann. Ich war für diese Forschungsarbeit zweimal in Vietnam innerhalb eines Jahres und habe eben diese einzelnen Personen teilweise bis zu 10-mal besucht.
Dass die historische Wahrheitsfindung Umwege in Kauf nehmen muss, ist für An Lac Trong Dinh, der als Sohn eines vietnamesischen Migranten in Frankreich und der Schweiz aufgewachsen ist, nichts Neues.
Bereits als Kind wurde mir von meinen Verwandten immer wieder die Familiengeschichten erzählt, immer wieder von anderen Personen, immer wieder auf eine andere Weise. Und diese Familiengeschichten waren sehr spannend. Darunter eben diese eher für mich aufwühlende Geschichte, wie ein österreichischer Fremdenlegionär, der wie eben mein Protagonist im Buch Emil Seelhofer die Fremdenlegion desertiert hatte. Und mein Großonkel, der Vizegouverneur war, in Zentralvietnam umgebracht hatte. Ich war damals noch sehr klein und hatte Mühe, diese Kriegsereignisse, die Frontblöcke richtig einzuordnen und dass selbst auch meine vietnamesische Großfamilie beiden Lagern zugeordnet war. Es war für mich als Kind und später auch als Jugendlicher schwieriger, mir ein Bild zu machen, wer nun die Guten und wer die Bösen waren.
Der junge Geschichtsforscher als Detektiv auf den Spuren der Fremdenlegionäre.
Ja, diese Suche nach Verstorbenen, die Suche nach Weggefährten ist oftmals sehr aufwendig und von Zufällen begleitet. Aber es ist, glaube ich, auch das, was am meisten Spaß macht, dass man sich einer Person annähert und ganz viele Einzelheiten und Details sammeln muss, bis man dann ein Leben zumindest ein bisschen rekonstruieren kann.
Der fahnenflüchtige Fremdenlegionär Emil Seelhofer wird 1947 wie einige andere Europäer zum Soldaten im kommunistischen vietnamesischen Widerstand. Er heißt jetzt Viet Bac und wird für die Propaganda zuständig. Mit Aufrufen in der deutschsprachigen Zeitschrift Die Waffenbrüder will er auch andere Fremdenlegionäre zur Fahnenflucht bewegen.
Liebe Kameraden, mein Ruf richtet sich an euch alle, die ihr einst mit mir zusammen Pläne geschmiedet und von der Freiheit geträumt habt. Schon 4 Monate sind vergangen, seit ich eure Reihen verlassen. Der Tod hat inzwischen neue Opfer von euch gefordert und viele noch werden sterben müssen für Frankreich, das Land, das euch in der Gefangenschaft so gut behandelt hat. Kameraden, lasst euch nicht länger missbrauchen, folgt der Stimme eures Herzens und kommt in die Reihen des Vietnam. Ich kenne eure Hemmungen, diesen Schritt zu tun, Doch glaubt nicht den Gräuelmärchen der Franzosen. Alles ist hier anders, viel besser als in der Legion. Glaubt mir, in meinen kühnsten Vorstellungen hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass es so würde. Ich lebe hier ruhig und zufrieden, habe meine Beschäftigung und niemand zwingt mich hier, Krieg zu führen. Ich bin ganz einfach wieder Mensch geworden. Alle habe ich sie wieder gesehen, die Lösinger, Preis, Lubritz, Hans Kopeit, Gruber und viele andere. Wir treffen uns häufig und freuen uns, nicht mehr in der Legion zu sein. Kameraden, euer Leben steht am Scheideweg. Die Freiheit liegt so nahe, auch für euch. Eine einzige entschlossene Tat und ihr seid frei für immer. Dem gegenüber stehen Jahre, Jahre in der Zwangsjacke der Legion. Hier riskiert ihr nicht am Ende eurer ersten 5 Jahre mit der zitternden Hand eines kranken und versoffenen Legionärs die zweiten 5 Jahre zu unterschreiben. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Zögert nicht länger, handelt, folgt meinem Beispiel. Es grüßt euch euer Kamerad, Emil Seehofer.
Die vietnamesische Propaganda sollte helfen, die französischen Truppen zu schwächen und aber auch die Landbevölkerung für den Widerstandskrieg zu gewinnen. Die Propaganda sollte dazu dienen, die Übergriffe der Feinde auf die eigene vietnamesische Bevölkerung zu reduzieren. Seehofer und auch andere Überläufer wurden insbesondere dazu aufgefordert, deutschsprachige Legionäre quasi aufzurütteln, also ihnen darzulegen, dass die Fremdenlegion Gräueltaten verübte und sie mit einer Desertion die Möglichkeit verband, ein sogenannt freier Mensch zu werden, der nicht zur Unterdrückung eines kolonialisierten Volkes beitrug.
Emil Seehofer wird einer Einheit mit 40 Mann aus verschiedenen europäischen Ländern zugeteilt.
Die Überläufer mussten beschäftigt werden. Die vietnamesische Führung beschloss dann, innerhalb der vietnamesischen Kampfeinheiten eine eigene Fremdenlegion zu gründen und diese europäischen Überläufer zu sammeln. Und diese Gruppe wurde dann auch Detachement Tell genannt und da wurde er stellvertretender Gruppenführer und zum vietnamesischen Leutnant befördert.
Wie aber kommt die vietnamesische Befreiungsarmee auf die Idee, die europäische Truppe als Detachement Tell zu bezeichnen?
Ich konnte mit dem Propagandaleiter der vietnamesischen Führung sprechen. Liu Van Loi in Hanoi hatte mir in einem Gespräch gesagt, dass er sich diesen Namen ausgedacht habe, weil Wilhelm Tell ein Held mit ritterlichem Geiste war, jemand, der sich den Schwachen annahm und sich für die gerechte Sache einsetzte, also gegen die Unterdrückung kämpfte und eben eine Person war mit universellem Charakter, die weltweit bekannt war. Deshalb hatte er, der auch eine französische Schulausbildung genossen hatte, diesen Namen gewählt.
Die Mehrheit der Europäer, die bei den Viet Minh untertauchen, sind, wie Emil Seehofer, Deserteure der französischen Fremdenlegion. Auch wenn sie in Vietnam täglich die Internationale singen, haben sich nur wenige Überläufer aus politischen Gründen auf die Seite der kommunistischen Viet Minh geschlagen. Zu den ausgeprägten politischen Köpfen gehört jedoch Emil Seehofers Vorgesetzter, ein Deutscher namens Rudi Schröder.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden viele Deutsche in Frankreich vor die Wahl gestellt, ob sie in französische Internierungslager interniert werden oder sie hatten auch die Möglichkeit, in die Fremdenlegion einzutreten. Und viele taten das auch. Deutsche, die teilweise kommunistischen Hintergrund hatten, jüdische Wurzeln. Und eine kleine Gruppe von ihnen setzte sich eben mit einem antifaschistischen Ziel ab und in der Fremdenlegion dann in Indochina gründete diese kleine Gruppe eine kommunistische Zelle, die dann mit den Vietnamesen paktierte und sich dann aus der Legion verabschiedete. Und diese paar wenigen politisch motivierten Überläufer waren in engem Kontakt mit den vietnamesischen Führungsriege. Sie, eben auch dieser Vorgesetzte von Emil Seehofer, Rudi Schröder, der zuvor auch Forschungsassistent von Walter Benjamin in Paris war. Diese eigentlichen Intellektuelle sollten die Vietnamesen beraten und haben diese Propaganda zusammen mit den Vietnamesen aufgegleist.
Emil Seelhofer verinnerlicht die Propaganda und möchte auch die Seinen zu Hause für eine kommunistische Zukunft gewinnen.
Ich schreibe beim Lichte einer Öllampe, in einem Haus, das selbst von den Häusern des Schweizer Mittelalters übertroffen wird an Komfort und Architektur. Doch sind die Leute, die darin wohnen, wohl fortgeschrittener als die amerikanischen Atombombenhelden und Finanzhyänen. Dieses einfache Volk lebt und kämpft für den Frieden. Für das Glück und nicht für die Zerstörung, für das Leben und gegen den Tod. Und deshalb liebe ich diese Leute, denn ich will leben. Und in Augenblicken wie jetzt bin ich meinem Schicksal so sehr dankbar, dass es mich dahin geführt hat, wo ich bin, nämlich zum Menschen. Ich weiß nicht, zu viele bilden sich ein, es zu sein, und doch sind sie die größten Ungeheuer. Auch du musst noch lernen, sie zu unterscheiden. Dabei vergesse nie, dass die Welt den Arbeitern gehört. Gehören muss denen, die arbeiten und nicht denen, die nichts tun.
Der Alltag im Detachement Tell ist durch Untätigkeit geprägt. Emil Seelhofer schreibt deshalb an seinen Vorgesetzten Rudi Schröder:
So bin ich denn jetzt in einem Lager hinter Hagiang affektiert als Beauftragter für innere politische Angelegenheiten. Es ist wohl unnötig, Ihnen zu sagen, wie sehr unwichtig meine Stelle ist. Es ist lediglich, um mich irgendwie unterzubringen, wo ich am wenigsten störe.
Wieder einmal kämpft Seelhofer gegen die Langeweile.
Emil Seelhofer war dann also dazu verdammt, diese Truppe zu beschäftigen. Und wie er ja selbst schreibt, tat er dies hauptsächlich mit Sport und Fußball und Volleyball. Und er schreibt auch, dass allgemein Bildung den meisten unnütz erschien und er eigentlich sich auf den Sport beschränkte.
Ich will mit diesem nicht sagen, dass sie Ursache haben, sich zu beunruhigen. Ich fühle mich der Lage vollkommen gewachsen. Nur will ich unterstreichen, wir brauchen Aktivität. Die Frage des Abrückens an die Front wird täglich dringender.
Doch die Viet Minh haben kein Interesse daran, die ehemaligen fremden Legionäre ins Feld zu schicken.
Diese Kampftruppe hatte eigentlich keine wirklichen Einsätze. Also die Vietnamesen getrauten sich nicht wirklich, sie in Kampfhandlungen einzubinden, weil sie diesen Überläufern dann doch nicht ganz trauen konnten. Also einerseits waren sie eben doch Verräter und eben auch die Kommunikation war schwierig. Also man vertraute dann doch lieber den eigenen Landsleuten. Und mir wurde auch gesagt, dass viele von ihnen sehr militaristisch wahrgenommen wurden und halt eben nicht diesen patriotischen Anspruch hatten. Man konnte nicht nachvollziehen, dass man sich für ein fremdes Land einsetzen wolle. Aber später wechselte auch die Strategie und man beschäftigte diese Überläufer in Lager und da hauptsächlich in Werkstätten, also Druckereien, in der Munitionsfabrikation, in der Landwirtschaft. Also da wurden sie dann auch gebraucht und waren auch nützlich.
Sie wurden gebraucht, sie waren nützlich. Im täglichen Leben aber muss die Truppe Entbehrungen hinnehmen.
Aus Detachement Tell litten Nahrungsmittelknappheit, eigentlich ein allgegenwärtiges Problem in Indochina zu Zeiten des Krieges. Es gab praktisch nur Reis und Bambussprossen, kein Fleisch, keine Früchte und keinen Zucker. Der Gesundheitszustand der Truppe war schlecht, es gab kaum Medikamente, aber trotzdem Alkohol. Es kam sogar so weit, dass selbst der Vorgesetzte von Emil Seelhofer an Hepatitis erkrankte und so Emil Seelhofer aufrücken konnte und die Führung des Detachements für einige Monate übernahm.
Emil Seelhofer kämpft in seiner Funktion als Vorgesetzter vor allem gegen die überbordenden Besäufnisse seiner Kameraden an, wie er an Rudi Schröder schreibt.
Tolich gibt nicht zu, ins Bett gebissen zu haben, muss sich aber vor den erdrückenden Zeugenaussagen geschlagen geben. Er verweigert, den Schnapslieferanten zu nennen und behauptet, dass Lezi mit ihm getrunken hat. Sein Zeuge Müller bezeugt dies aber nicht. Es ist wohl unmöglich, den Schnapslieferanten zu finden. Ich habe ihn mit einem Tag Reis und Salz, Ausgangs- und Rauchverbot bestraft, für Trunkenheit und Bettpissen. Einen weiteren Tag für die Verweigerung, den Schnapslieferanten zu nennen.
Der Wunsch zu vergessen begünstigt den Griff zur Flasche.
Emil Seelhofer beschreibt die Trunkenheit dann in seiner Gruppe, als er das Detachement Tell führte, als größtes Problem. Muss aber auch davon ausgehen, dass die Überläufer und auch die Legionäre wirklich mit viel Gewalt und Gräueltaten konfrontiert waren, die sie eben teilweise selbst verübten oder zumindest miterlebt hatten. Dieses Trauma wurde, so schätze ich, meist verdrängt oder einfach totgeschwiegen. Wahrscheinlich waren sie dann bei den Vietnamesen einfach froh, dass sie nicht mehr in Kampfhandlungen involviert waren. Aber andererseits war es ihnen ja eben auch langweilig und sie fragten sich, was sie überhaupt in Vietnam jetzt noch verloren hatten.
Unter den europäischen Überläufern bei den Viet Minh gibt es wenig Kameradschaft. Emil Seelhofer nennt in seinen Briefen nur einen Kameraden überhaupt beim Namen, Heinrich.
Heinrich, der brave Heinrich vom Detachement, ist Ende letzten Jahres von einem Tiger gefressen worden. Schade um ihn, ich habe ihn sehr gern gehabt.
Er schreibt Rudi Schröder, seinem Vorgesetzten, als er krank war, dass er der Mensch ist, den er am meisten achtet in Vietnam und dass er kaum Freundschaften hätte. Dazu gab es wirklich nicht viel mehr. Also es ist, ich weiß nicht, ob er einsam war, aber ich glaube, dass er doch ein sehr kleines Beziehungsnetz hatte. Und dann die zweite Ebene war dann auch der Austausch mit den vietnamesischen Soldaten und Einheimischen. Also viele der fremden Legionäre sprachen ja auch nicht Französisch, was jetzt in Vietnam damals noch von Vorteil gewesen wäre.
Auch darüber, wie der junge Schweizer die fremde Umgebung wahrnimmt, wie er etwa das im Sommer sehr heiße Klima erlebt, darüber ist in den Briefen kaum etwas zu lesen.
Das fand ich jetzt auch selbst sehr komisch, auch weil ich selbst schon oft in Vietnam war und aus der Fremde kommend und aus dem Westen kommend und man doch von diesen vielen Eindrücken manchmal sogar überwältigt ist. Und dies blendet Seelhofer total aus. Also man erfährt sehr wenig über die Landschaft, die Gepflogenheiten. Er schreibt dann aber später seiner Mutter, dass er doch die Absicht hegte, sich zu verheiraten.
Die vietnamesischen Kongais, Mädels, sind zwar sehr nett, aber tanzen können sie nicht. Dafür tragen sie lange Hosen. Sie sind meistens sehr klein und haben meistens sehr schöne schwarzblaue Haare. Bis heute bin ich allerdings weder verliebt noch verlobt. Doch ist mir der Gedanke, mich zu verheiraten, nicht mehr so fremd wie früher. Und deshalb möchte ich dich darauf vorbereiten.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire.
Emil Seelhofer wird 1947 dem Detachement Tell zugeteilt. Seitdem sitzt er fest, während zahlreiche Kameraden im Aufbruch sind. In einem Brief an seine Mutter schreibt er 1950:
Es war immer mein Wunsch gewesen, so schnell wie möglich nach Europa zu gehen. Und ich habe auch alles versucht, um im ersten Transport dabei zu sein. Leider ging es nicht und nun warte ich auf die Abreise und langweile mich fürchterlich. Weihnachten steht nun wieder vor der Türe. Ich bin Chef des Organisationskomitees und mache außerdem eine Weihnachtszeitung. Beides unternehme ich aus Verzweiflung, um die Zeit irgendwie totzukriegen.
Da war er in diesen Überläuferlagern und hat sich da um die Überläufer gekümmert, um all jene, die nicht zurückkehren konnten. Das waren hauptsächlich nordafrikanische Überläufer und einzelne Europäer.
Die Deserteure, die aus Deutschland stammen, kehren dagegen mehrheitlich nach Europa zurück, über den sogenannten kommunistischen Weg.
Über Chinas, die Sowjetunion, die DDR zurückzureisen. Und viele, gerade Deutsche, haben diesen Weg auch auf sich genommen und wurden auch von den vietnamesischen Behörden dazu angeleitet, wieder zurückzureisen. Für Emil Seelhofer war das dann eben nicht möglich, weil er aus der Schweiz kam, wie sich dann auch erst später herausstellte. Also ich habe auch gehört, dass viele oder dass einige Vorgesetzte nicht mal wussten, dass er eigentlich ein Schweizer war.
Die Schweiz dagegen hat keine diplomatischen Verbindungen zum kommunistischen Vietnam und kann deshalb kein Gesuch auf eine Rückführung in die Heimat stellen.
Ich kann nämlich nicht zurück nach Europa. Nur Leute gebürtig aus bereits demokratischen Staaten haben das Glück, heimzukehren. Ich bleibe also hier in Vietnam. Ich werde versuchen, wieder in die Armee einzutreten, das heißt in die kämpfende Truppe. Außerdem wäre es mir lieb, wenn ich in die Partei eintreten könnte.
Das schreibt er ja selbst auch in seinem Brief. Er wollte zurückkehren und dies in den Anfang der 50er Jahre. China war ja schon anerkannt worden. Also die Schweiz hätte Vietnam anerkennen können und da wäre eine Repatriierung sicherlich viel leichter gewesen. Später hat das IKRK Repatriierungen vorgenommen, aber dann erst in 1956 und dann war es ja zu spät.
Auch Clara Seelhofer versucht von der Schweiz aus, ihren Sohn aus Vietnam zurückzuholen. Sie schreibt ihrerseits viele Briefe an die Behörden.
Mein Sohn Emil Seelhofer, den ich schon lange habe suchen lassen in der Fremdenlegion, ist noch immer vermisst. Schon 2 Jahre ist er nicht mehr in der Legion, aber man weiß, dass er dazu mal aus Angst zum Vietnam geflüchtet ist. Ich möchte Sie nun herzlich bitten, mir mitzuteilen, ob es nicht möglich wäre, im Vietnam nach meinem Bub zu suchen.
Frau Seelhofer war Buchhalterin und eben alleinerziehend, musste ihre Familie durchbringen. Ihre Tochter sagte mir, sie sei eine sehr kluge Frau gewesen. Ich kann dies bestätigen, weil ich die Briefe gelesen habe. Sie schreibt in einer sehr gestochenen Handschrift eben unzählige Briefe, kann sich sehr gut dem Jargon anpassen, war getrieben, ihren Sohn zu finden und hat sich immer wieder eingesetzt, ist sogar nach Genf gereist, 1954 während der Genfer Indochina-Konferenz, um sich mit der nordvietnamesischen Delegation zu treffen. Also sie hat sich immer sehr stark eingesetzt und beklagt sich auch nicht, dass die Schweizer Behörden sie im Stich gelassen hatten. Also es waren doch einige Beamten da, die auf ihre Briefe geantwortet haben, aber eben halt, wie ich jetzt finde, zu langsam und zu wenig forsch.
Clara Seelhofer schreibt Brief um Brief. Ihr Sohn ist dadurch längst aktenkundig geworden, was auch heißt, dass ihn bei einer Rückkehr eine Gefängnisstrafe erwartet. Denn seit 1927 ist der Dienst in fremden Truppen verboten.
Er wurde verurteilt in Abwesenheit.
Clara Seelhofer aber lässt nicht locker. Sie reist nach Bern und Genf. Dort findet 1954 die Indochina-Konferenz statt, an der ein Waffenstillstand und das Ende des Indochina-Kriegs beschlossen wird. Damit geht die französische Kolonialzeit in Asien zu Ende und Vietnam, Laos und Kambodscha werden souveräne Staaten.
Sie wurde von einem Mitglied der nordvietnamesischen Delegation angehalten, über die Botschaft der damaligen Tschechoslowakei direkt in Kontakt zu treten mit den nordvietnamesischen Behörden.
Doch auch mit dieser Intervention hat Clara Seelhofer keinen Erfolg.
Die Mutter war in der Tat sehr oft in Kontakt mit den Behörden, eigentlich seit dem Legionseintritt, also seit 1944. Was sich aber aus dieser Korrespondenz herauslesen lässt, also es sind über 100 Briefe, ist, dass die Schweizer zwar reagierten, aber immer sehr langsam und weil man eben keine diplomatischen Kontakte mit Vietnam pflegte, dauerte es sehr lange, bis Informationen dann durchdrangen, also sie eben im Gegensatz zu anderen Ländern.
Die fehlenden diplomatischen Verbindungen der Schweiz zu Vietnam werden den Seelhofers zum Verhängnis. Im Gegensatz zum kommunistischen China ist Vietnam für die Schweiz aus wirtschaftlichen Gründen nicht interessant.
Zu Zeiten des Kalten Krieges war die Schweiz, obwohl sie immer als neutral galt, sehr stark abhängig von den Westmächten und positionierte sich dann eben quasi als Neutraler des Westens. Und da war es nicht möglich, mit Nordvietnam überhaupt Kontakte zu haben. Also nicht möglich, ich meine, man wollte nicht. Also ganz im Gegensatz zu China. China wurde sehr früh anerkannt, 1950 bereits. Und da waren wirtschaftliche Gründe mit ausschlaggebend. Aber Nordvietnam war einfach zu wenig interessant. Also die Gesandten wurden sogar angehalten, nicht mit nordvietnamesischen Diplomaten sich zu treffen und Einladungen wahrzunehmen.
Es herrschte Funkstille zwischen der Schweiz und Vietnam. Emil Seelhofer, der aus Abenteuerlust in die Fremde gezogen ist, kommt nicht mehr nach Hause. Er bleibt als Viet Bac in Vietnam zurück.
Bei meinem ersten Vietnambesuch hat mir ein ehemaliger Vorgesetzter von Emil Seelhofer, Le Van, ein vietnamesischer Vorgesetzter, gesagt, dass er umgekommen sei bei einer militärischen Aktion in Nordvietnam, im Dschungel. Ich habe das zur Kenntnis genommen, bin dann zurück in die Schweiz gereist, dachte, vielleicht ist er ja doch zurückgekehrt. Ich habe eben dann die Schwester ausfindig gemacht, die dann bestätigt hat, dass er vom Zürcher Bezirksgericht für verschollen erklärt wurde, 1967, und dass man eben seit 1953 kein Lebenszeichen mehr hätte. Ich habe dann in den Akten des Bundesarchivs verschiedene Hinweise gefunden, die darauf schließen lassen, dass er gestorben ist, dass er aber vielleicht auch an einer Krankheit gestorben ist. Es waren widersprüchliche Aussagen von anderen Legionären und anderen Rückkehrern. Ich bin dann mit all diesen Informationen nochmals nach Vietnam zurückgekehrt und habe nochmals nachgefragt. Und da wurde mir die Geschichte nochmals und in einer leicht anderen Version wiedererklärt. Und da wurde es eigentlich klar, dass eine Version doch die wahrscheinlichste ist, eben diese Version, dass er in einen Hinterhalt geriet während einer militärischen Aktion 1953 und eben in diesem Dschungel umkam. Und ich habe mich natürlich, auch weil die Schwester mich gefragt hatte, ob man nicht ein Grab ausfindig machen könnte, auf die Suche gemacht und habe natürlich nichts gefunden. Man vermutet, dass er dann gleich an Ort und Stelle beerdigt wurde. Das wurde auch mit vietnamesischen Soldaten so gemacht. Also man vergrub die Leiche und reiste dann zu den Angehörigen und teilte ihnen den Verlust mit.
Die Zeilen, die Emil Seelhofer seiner Mutter am 23. Mai 1952, zwei Jahre vor dem Ende des Indochina-Kriegs, schreibt, sind die letzten, die sie von ihm erhält.
Ich denke an dich, wenn ich heute mit allen Kräften für den Frieden kämpfe und dich auffordere, dasselbe zu tun und die anderen, die du kennst, dazu zu bewegen, es auch zu tun. Denn du darfst nie vergessen, der Frieden liegt in unserer Hand. Wir, das Volk, die Völker aller Welt, wir sind stark und wir können den Krieg besiegen, mit Mut und Vertrauen. Dann werde ich auch wieder in die Schweiz zu dir zurückkehren können, aber erst dann. Deshalb müssen wir kämpfen, warten und mutig sein. Ich weiß und ich glaube ganz bestimmt, dass ich dich wiedersehen werde. Es wird sehr, sehr schön werden. Viel schöner, als es jemals gewesen. Grüße Clairly recht schön von mir. Und sei tausendmal gegrüßt und geküsst von deinem an dich denkenden Sohn Emil.
Fremdenlegionär und Deserteur, das kurze Leben des Emil Seelhofer. Sie hörten eine Sendung von Sabine Bitter. Diese Sendung finden Sie auch bei uns im Internet und Sie hören sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr. Nächsten Freitag und in der Wiederholung am Sonntagnachmittag in der Passage 2 nehmen wir Sie mit nach Ramallah, jener Stadt im Westjordanland, die zurzeit eine bemerkenswerte Blüte erlebt und speziell auch bei jungen Menschen hoch im Kurs steht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.